Als Kind war es das Größte, wenn Weihnachten oder der Geburtstag angestanden haben und dann gab es endlich wieder was von Lego zu bauen. Das war einfach toll, wenn man jetzt sagen konnte, man hat dann irgendwie schon so eine Westernwelt, dann braucht man jetzt noch irgendwie was zum Ergänzen oder für die Stadt noch irgendwie eine Tankstelle oder Feuerwehrstation oder was auch immer es war. Auf jeden Fall hat man das dann ja schon gehört, das Geschenk kommt und dann schüttelt man schon mal und dann hört man, klingt es nach vielen Teilen oder ist es still, dann ist es vielleicht Bettwäsche und kein Lego oder sonst irgendwas. Aber das war einfach toll und dann haben wir oft schon, mein Bruder und ich, die Sachen schon ausgepackt an Heiligabend, direkt danach oder beim Geburtstag noch versucht, bevor man dann hinterher in die Schule musste, das schon mal aufzubauen. Und weil er der Größere ist, hat er natürlich dann an Weihnachten oder seinem Geburtstag auch die herausfordernden Bauprojekte bekommen. Ich war da ganz neidisch, als er so einen tollen Weltraumbahnhof gekriegt hat, der mit super Verstrebungen den Turm und so weiter alles dargestellt hat. Und dann haben wir angefangen zu bauen und dann kam irgendwann der Punkt, wo irgendwas nicht zusammengepasst hat. Also jetzt ist ja Lego in der Regel ganz gut abgezählt, die Teile sind auch alle da, aber irgendwie passt es dann doch nicht. Wir haben auch mal so eine gebrauchte Ritterburg gekriegt und da fehlten tatsächlich Teile. Und für meinen Bruder war das immer das Ding, wenn dieser Punkt erreicht worden ist, dann hat er alle Brocken hingeschmissen. Dann hat er keine Lust mehr gehabt, er wollte nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, wir bauen das jetzt halt irgendwie zusammen. Bei der Ritterburg sah dann halt alles grau aus, bis dieser eine pinke Stein, der drin saß. Hauptsache, das Ding war fertig und abgeschlossen. Man kann ja noch irgendwie eine Lösung finden. Und wahrscheinlich würden jetzt manche sagen, da tröpfelt die DNA der Eltern durch. Der eine hat von dem einen Elternteil mehr abbekommen als der andere. So könnte das sein. Jetzt ist es ja so, man wird dann ja irgendwann erwachsen und älter und dann werden die Herausforderungen auch ein bisschen anders. Jetzt sind es nicht mehr unbedingt die Lego-Bausätze, mit denen man sich auseinandersetzt, sondern dann vielleicht Sachen aus schwedischen Möbelhäusern oder so. Und im Gegensatz zu Lego fehlen da ja tatsächlich auch manchmal Teile. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und heutzutage fehlt mir manchmal mein Bruder, wo ich dann sagen kann, du würdest doch jetzt bestimmt die Brocken hinschmeißen. Heute habe ich eine Frau, die mich motiviert, dass ich die Brocken nicht hinschmeiße, weil ich nämlich dann lieber aufgeben würde, wenn man es irgendwann verfuscht hat. Und dann muss man ja noch zugeben als Mann, man hat das ja im Instinkt, wie sowas aufgebaut wird. Und Anleitungen, die sind ja irgendwie für neben den Lektüren, die auf der Toilette liegen, gedacht. Aber die braucht man ja nicht beim Aufbauen. Erst wenn man so richtig gegen die Wand gefahren ist und gar keine andere Hilfe mehr geht, dann betet man wahrscheinlich erst noch, bevor man dann in die Anleitung guckt. So arg muss die Not dann sein. Widerstände und Herausforderungen lassen uns ja gerne mal entmutigt zurück. Das wollen wir ja nicht gerne haben. Wir wollen das nicht mehr, wenn klar ist, es könnten Probleme kommen. Also klar, es gibt so ein paar Leute, die können sich nichts Tolleres vorstellen, als zu sagen, ich suche die Herausforderung. Es kann gar nicht schlimm genug sein. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt mal sagen, die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht so. Es ist doch angenehmer, wenn es wenig Widerstand, wenig Herausforderung gibt und dann kann man nachlesen bei Wissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, die sagen, heutzutage wird das eh immer schwieriger, gerade in der jüngeren Generation, dank Helikopter- und Rasenmähereltern, die ja alle Schwierigkeiten gleich schon so breit aus die Flügel beide wegnehmen oder halt rasenmähermäßig alles aus dem Weg räumen, damit bloß die kleinen Prinzen und Prinzessinnen dann auch gar nicht mehr herausgefordert werden. Und dabei soll das dann werden, wenn das Leben mal härter wird und die Herausforderungen warten, wie gehen wir damit um? Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir als Christen aufgerufen sind, den Glauben zu teilen, dann kennen wir ja auch in diesem Bereich des Lebens solche Herausforderungen und solche Widerstände. Dass es eben nicht so einfach ist, die beste Botschaft weiterzugeben. Die meisten Leute haben ja nicht darauf gewartet, dass wir kommen und ihnen sagen, hey, du brauchst Jesus als deinen Retter. Das ist nicht das, womit man in jeder Party gleich gut einsteigen kann. So für Smalltalk, anstatt zu sagen, boah, es war jetzt aber heiß die letzten 3 Wochen, wenn man damit einsteigt, das Gespräch läuft nicht unbedingt weiter. Abgrenzung, vielleicht auch abfällige Worte und so weiter kommen. Und dann sagt man doch lieber irgendwann auch einfach nichts mehr. Spricht gar nicht mehr darüber, zieht sich zurück. Man war so mutig, aber der Erfolg bleibt am Ende aus. Was nun? Es lohnt sich ja so ein bisschen von den Besten zu lernen an der Stelle. Wir hatten ja schon verschiedene Beispiele in den letzten Wochen. Und nehmen heute Paulus in den Blick, der sicherlich auch solche Situationen kannte. Seine Mission war jetzt ja auch nicht nur davon unterstützt und davon geprägt, dass alles nach oben ging. Dass ständig, wo er hingekommen ist, die Erweckung ausgebrochen ist. Wir kennen wahrscheinlich diese Liste, wo er ja mal aufzählt, was er alles erleiden musste, wie viele Schläge er bekommen hat, wie oft er Schiffbruch erlitten hat. Das ist jetzt nicht so diese typische Liste, die wir erwarten würden in so einem Missionsrundschreiben, wo dann davon berichtet wird, was alles Tolles passiert ist. Paulus erzählt auch ganz andere Beispiele. Und er gibt als so eine Art geistlicher Vater an seinen Sohn Timotheus einige Anweisungen weiter, was denn wichtig ist für den Dienst, ganz besonders auch für das Weitergeben der besten Botschaft. Und wenn wir das lesen, merken wir, Paulus ist kein Rasenmäher- oder Helikoptervater, ganz im Gegenteil. Welche Tipps er weitergibt, lesen wir in 2. Timotheus 4 in den Versen 1 bis 5. Und da schreibt Paulus: Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Es ist so eine Art Vermächtnis, die Paulus hier an seinen jungen Schüler weitergibt, so die letzten Worte, die er noch schreibt im 2. Timotheusbrief. Und das speist sich ja aus eigenen Erfahrungen, aus eigenen Erlebnissen, die Paulus auch schon hatte. Das, was den Dienst von Paulus angetrieben und motiviert hat, das ist die Treue zu Jesus. Und genau das schauen wir uns an, wollen lernen, was das für uns auch heißt, wenn wir den Glauben teilen, Treue auch in Widerständen. Und dazu drei Gedanken, was das in Bezug auf den Glauben bedeuten kann. Treue auch in Widerständen und das erste ist unabhängig von den Umständen. Paulus beginnt seine Anweisungen ja mit der Perspektive, wir könnten es vielleicht so einfach zusammenfassen und sagen, er geht von der Endzeit aus, weil er sagt, es kommt diese Zeit, wo Gott Rechenschaft fordern wird. Diese Zeit, die kommen wird, in Hinblick auf seine Wiederkunft, auf die Aufrichtung seiner Herrschaft, dass das am Ende der Zeit passieren wird. Paulus weiß, das wird kommen. Es kommt dieser Moment, da werden sich alle einmal vor Gott zur Rechenschaft ziehen lassen müssen für das, was auf der Erde gewesen ist. Und auch wenn ich das ausblenden möchte, es ist eine Realität, die kommt. Für ihn ist klar, für Paulus, dass die Herrschaft von Jesus nah herbeigekommen ist und dass in diese Herrschaft natürlich auch nur die hineinkommen können, die glauben. Die glauben an Jesus Christus, die werden auch da mit dabei sein. Für die anderen ist kein Zugang in Gottes Reich. Wer nicht glaubt, wird in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und das ist die niederschmetternde Botschaft und für Paulus aber gleichzeitig ja auch die Triebfeder und die Motivation für den Dienst zu sagen, ich möchte, dass möglichst viele Menschen da noch mitkommen. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen die beste Botschaft auch noch kennenlernen können und lernen können. Und für viele ist das ja der Punkt, wo man darüber nachdenkt, wie man und dass man auch was für den Glauben weitergeben möchte oder davon weitersagen will, wenn so diese Konfrontation mit der Endlichkeit kommt. Wo Leute nochmal über ihr Leben nachdenken, wenn Krankheitsdiagnosen ins Leben kommen. Oder wenn man plötzlich merkt, da stirbt jemand aus der Familie. Oder das ganze Leben wird auf den Kopf gekrempelt, wo man sagt, jetzt wird's klar, ich muss das nochmal angehen. Ich musste im Studium eine Arbeit schreiben über die Evangelisationsmethoden von Wilhelm Busch, dem bekannten Evangelisten. Und für ihn war ja sein entscheidendes Erlebnis, auch dieses Bekehrungserlebnis, was ihn im ganzen Dienst weitergebracht hat, also nicht der Max und Moritz Wilhelm Busch, sondern eben der Evangelist, dass er im Ersten Weltkrieg im Schützengraben lag und dann erlebt, dass da eine Granate einschlägt und seinen Kameraden neben ihm daran stirbt. Und er liegt dort und denkt sich, was wäre, wenn das mich getroffen hätte und ich würde jetzt in diesem Moment vor dem lebendigen Gott stehen. Ich könnte mit dem, wie ich bin, nicht vor ihm bestehen. Und das hat ihn so umgetrieben, dass er dort in dem Schützengraben sich noch hingekniet hat und mit Gott gesprochen hat, sein Leben Jesus übergeben hat, so wie wir das schön fromm erklären würden. Und das war diese Dringlichkeit zu wissen, wenn jetzt die Bombe einschlägt, ist Schluss. Diese Dringlichkeit, die merkt man ja, wenn man so die Predigten von ihm anhört, mit was für einem Einsatz und was für einem Eifer er da evangelisiert. Und das ist, glaube ich, bei vielen Evangelisten so, dass wahrscheinlich da vorher mal so ein Moment war zu sagen, ich habe erkannt, es geht ums Ganze, das kann ich nicht mehr aufschieben. Es gibt ein zu spät. Und deswegen fangen wir damit an, das weiterzusagen. Paulus sagt ja hier, verkündige die Botschaft, gebt das weiter, sei bereit, das weiterzugeben. Und das Bild, was er hat für einen Verkündiger, für einen Prediger, wie auch immer wir es nennen würden, leitet sich so aus diesem Bild des Herolds ab. Auf Griechisch, wie er Verkündigung sagt, das Wort dahinter ist das gleiche wie für einen Herold. So ein Herold, das kennen wir heute nicht mehr so viel. Wahrscheinlich gab es früher hier auch den, der mit der Glocke rumgelaufen ist und dann angesagt hat, keine Ahnung, Schlachtgewicht ist heute so. Und dann ist das und das Erlebnis und was weiß ich. Und so war Herold natürlich früher noch viel häufiger unterwegs. Einer, der im Auftrag einer anderen Organisationsebene sozusagen Dinge weitergeben musste für den Fürst, für den König, wen auch immer. Und diese Botschaft verkündigt er, nicht seine eigene, sondern die, die ihm aufgetragen worden ist. Er hat den Auftrag, er legt los, so wie Paulus hier schreibt, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Oder man könnte auch übersetzen, tritt dafür ein, ob es dir gelegen ist oder nicht. Ist mehr so die persönliche Perspektive, passt es mir jetzt eigentlich gerade, das zu sagen, oder sage ich es auch? Und auch das passt ja zu einem Herold. Das ist sein Beruf, das zu tun, ob der darauf Lust hat oder nicht, er muss es machen. Und denken wir an einen Herold, der uns wahrscheinlich allen vor Augen steht, obwohl wir gar nicht wissen, ob es den so gab und wie der das gemacht hat, aber da wir ja alle gut Krippenspiel geprägt sind, kennen wir dieses Bild, die Rolle, die eigentlich, glaube ich, auch nur so in Krippenspielen drinsteht, weil das so das deutsche Wesen widerspiegelt. Da kommt dieser Herold nach Nazareth und muss jetzt ansagen, dass die Volkszählung kommt und dann kommen die ganzen Deutschen, die in Nazareth damals schon gelebt haben und mosern alle darum, dass das total blöd ist, dass sie jetzt losziehen müssen und wie soll das gehen. Aber eben auch da, den Leuten in Nazareth hat das nicht gepasst. Ich glaube, die wenigsten hatten Lust, jetzt da mal irgendwie sonst wohin zu ziehen, diese Reise auf sich zu nehmen, aber die Leute, die Boten des Kaisers Augustus, die in die Städte und Dörfer gekommen sind, um wegen dieser Volkszählung das anzusagen, sie haben diese Botschaft weitergegeben. Es hat ihnen vielleicht nicht gepasst, es hat den Leuten nicht gepasst und trotzdem, weil es ihr Auftrag war, haben sie das gesagt und die wenigsten haben darauf gewartet. Und so ist das ja. Die Umstände der Verkündigung können wir in der Regel nicht beeinflussen. Wahrscheinlich haben wir oftmals keine Lust oder wir können auch jetzt schlecht sagen, wir müssen die Leute erst dafür vorbereiten. Manchmal ist es ja einfach so, du wirst in die Situation hineingeworfen und jetzt ist die Frage, was machst du? Sagst du was von Jesus oder nicht? Gibst du was weiter oder nicht? Wir sollen dazu bereit sein, zu jeder Zeit, ob es erwünscht ist oder nicht, potenziell immer von Jesus weiterzusagen. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt aufdringlich alle jetzt heute Mittag nach Hause gehen sollen und irgendwann mal im Keller gucken, wo ist denn eigentlich noch das Zelt, was von Anno Dunemal noch da ist und wir nehmen das und wir campieren jetzt im Vorgarten des Nachbarn und warten nur darauf, wenn der rauskommt, dass wir ihn dann einfangen können und ihm endlich mal das Evangelium sagen können. Das ist nicht das, was Paulus hier meint, diese Aufdringlichkeit. Natürlich ist es hilfreich, wenn man gegenüber grundsätzlich schon mal weiß, die Person ist Christ, wenn ich schon mal diese grundsätzlichen Pflöcke irgendwo mal eingeschlagen habe. Deswegen muss ich jetzt nicht die ganze Zeit mit frommen Sprüchen um mich werfen und so weiter, aber irgendwo das mal klar gemacht zu haben, dass da irgendwie ein Unterschied da ist. Das ist hilfreich, welche Werte mein Leben bestimmen. Dann muss ich nicht immer wieder ganz von Anfang anfangen, sondern kann irgendwann vielleicht zu gegebener Zeit daran anschließen. Und dann heißt das eben auch zur richtigen Zeit bereit sein, wenn die Tür eines Menschen für die Botschaft offen ist. Wenn ich merke, jetzt ist ein Punkt gekommen, wo ich von Jesus weitersagen kann, dann hilft in der Situation kein Geplänkel mehr übers Wetter oder irgendwelchen neuen Nachbarschaftsklatsch, dann kommt es drauf an. Wenn es brennt, dass gelöscht wird. Der Feuerwehrmann entscheidet ja auch nicht, wann es brennt. Also denn es ist so ein pyromanisch veranlagter Feuerwehrmann, das gibt es ja manchmal auch, aber normalerweise entscheidet die Feuerwehr nicht, wann es brennt. Die kommen, weil es brennt. Und genauso auch für uns. Wir entscheiden nicht, wann ein Mensch offen ist. Aber wenn ein Mensch was von Jesus wissen will, dann sind wir gefragt. Dann geht es darum, weiterzusagen. Dann sollen wir bereit sein. Ob das jetzt für uns passt oder nicht. Das heißt aber eben, wir müssen bereit sein, wir müssen daran denken, es könnte sein, dass das Zeit kostet, dass wir andere Dinge hinten liegen lassen und so weiter. Und diese Botschaft, die dann kommt, umfasst Vielfältiges. Paulus sagt ja, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Das ist eine große Aufgabe. Da gehört eine ganze Menge dazu. Eben auf der einen Seite Menschen gewinnen, Menschen ermutigen, aber dann an irgendeinem Punkt, wenn die Beziehungsebene das auch hergibt, auch zu sagen, es geht auch um Ermahnung, auch auf Dinge hinzuweisen, die nicht richtig laufen, wo es Veränderung braucht. Und dann vielleicht auch eine große Herausforderung, Geduld. Die Geduld zu haben, dass das länger dauern kann, dass das sehr, sehr lange dauern kann, bis es wirklich mal in die Tiefe hineingeht. Mit einmal gesagt, Jesus liebt dich, du brauchst ihn als Retter, bekehren sich die wenigsten. Da brauchst du viel mehr Strecke. Wir warten ja manchmal auf den richtigen Moment und wollen dann erst was sagen, wenn wir den perfekten Satz formuliert haben, wenn wir nach langer, reiflicher Prüfung jetzt überlegt haben, dass wir das optimale Zeugnis, was wir geben können, dass wir jetzt die optimale Bekehrungsstrategie, die wir schön zurechtgezimmert haben, dass da logisch aufeinander gebaut, Satz für Satz stimmt. Und wenn wir dann den richtigen Startschuss von dem Gegenüber gesetzt kriegen, dann können wir das schön runterrattern, so von A bis Z einmal alles geben. Das Problem ist nur, das Gegenüber gibt uns nicht den passenden Startschuss. Und das kommt, wir kommen nicht in unser schön eingeübtes System rein. Ich glaube, viele geistliche Gespräche beginnen ganz unscheinbar. Gar nicht so, dass wir jetzt sagen können, jetzt können wir unser schönes Ding losstarten. Da erzählt jemand beiläufig von der Krise, die er hat. Gar nicht ganz so offen, aber du hörst es irgendwie raus. Das ganze Leben bei der Person ist gerade am Wackeln. Oder da erzählt jemand was von Ängsten, die er hat. Von Sorgen, die ins Leben gekommen sind. Vielleicht von der Situation der Kinder oder der Enkel. Oder es geht irgendwie um die Hoffnungslosigkeit, die da ist. An was sollen wir uns noch festhalten? Welche Perspektive ist da und so weiter? Und dann ist die Frage, bin ich bereit, das zu nutzen? Diese Tür, die da ein Spalt breit offen ist, da den Fuß reinzustellen. Unabhängig davon, was die Umstände sonst gerade sind. Unabhängig davon, ob ich jetzt perfekt vorbereitet bin, ob ich das perfekt durchgeplant habe, sondern einfach wie ich bin. Ganz ich. Mit dem, was ich vielleicht gerade so sagen kann. Und daran zeigt sich etwas von Treue gegenüber Gott. Nicht wie es mir passt, sondern wie es ihm auch passt. Wann er die Zeiten gesetzt hat, nicht wann ich denke, jetzt wäre es mal dran. Allerdings muss uns eins klar sein, und das ist der zweite Gedanke aus dem Text. Treue auch in Widerständen, Ablehnung ist Realität. Paulus fährt fort, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihnen ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Das ist ein realistischer Blick auf das, was kommt. Und ehrlicherweise muss man sagen, Paulus kann jetzt nicht sagen, irgendwann in der Zukunft, das wird mal eine ganz, ganz verdorbene Zeit sein, dann wird das so sein. Sondern eigentlich kann er realistisch sagen, das ist schon jetzt. Das hat schon bei mir angefangen, in meiner Zeit. Zu allen Zeiten war es die Ausnahme, dass die beste Botschaft der Welt auf große Zustimmung getroffen ist. Es ist die Ausnahme, dass große Erweckungen stattgefunden haben. Ja, das gibt es. Und das gab es auch, dass viele zum Glauben gekommen sind, aber es ist die Ausnahme in der gesamten Kirchengeschichte gewesen. Meistens ist da doch viel Skepsis, viel Ablehnung. Paulus beschreibt die Botschaft von Jesus ja als gesunde Lehre, als heilsame Lehre, auch an anderen Stellen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist das, was Leben verändern und erneuern kann, was ganz neue Richtung geben kann, aber es ist eben ja auch nicht nur die Kuschelbotschaft. Es ist nicht nur das angenehme Watte-Evangelium. Es geht um mehr. nicht nur hör auf dein Herz, bestimm letztendlich aus dir selbst heraus, was du weißt, sondern darum, dass sich Leben verändern muss, dass sich Leben verändern wird, wenn Jesus in das Leben hineinkommt. Wenn er wirklich die Nummer eins im Leben ist, dann werden sich Dinge verändern. Und die Frage ist ja, bin ich dazu bereit, lasse ich das wirklich zu, dass das passiert? Ja, wir singen, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und das ist ja auch richtig. Wir müssen nicht erst perfekt vorbereitet sein. Wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind. Wir müssen nicht erst eine lange Ausbildung dazu haben, sondern mit dem, was wir haben, können wir kommen. Aber bei Jesus bleiben wir ja nicht so, wie wir sind. Er verändert unser Herz, er verändert unsere Prioritäten, er verändert den Blick auf andere Menschen, wie wir darüber denken, er verändert den Blick auf uns selbst. Und nicht alles, was gesellschaftlich anerkannt ist und was gesellschaftlich angenehm ist, passt zu dem, was Jesus von uns fordert. Das lässt sich nicht alles in Einklang bringen. Und Paulus überrascht das nicht. Für ihn ist klar, es wird Menschen geben, die nichts von Jesus hören wollen. Die das einfach nicht hören wollen. Die nichts davon hören wollen, dass sie ein Problem mit Gott haben. Dass sie einen Retter brauchen. Es sind Menschen, die das Evangelium ablehnen oder die lieber hören wollen, was ihnen gut gefällt, was angenehm ist und dementsprechend auch nur dazu zuhören. Und denen das gefällt, letzte Woche ging es ja darum, nicht das Evangelium anzupassen, sondern mich anzupassen, wie ich Leuten begegne. Und es ist natürlich manchmal angenehmer, wenn man Dinge rausstreicht. Ich weiß nicht, wer von euch in der fortlaufenden Bibellese unterwegs ist und heute Morgen den Psalm 139 gelesen hat und wem da was aufgefallen ist. Dann habt ihr eine andere Bibellese als die, die in der Losung heute Morgen stand. Auf jeden Fall, wer das gelesen hat, könnte man da nachgucken für den Psalm, der vorgeschlagen ist. Es ist interessant. Der Psalm hat 24 Verse. Ist ja dieser schöne, Herr, erforsche mich, du kennst mich durch und durch, wo ich bin, wo ich liege oder stehe, du weißt das und so weiter, wunderbar hast du mich gemacht. Bis Vers 18 und dann kommt auf einmal so ein Teil, da geht es darum, dass Gott Menschen bestrafen wird, dass es um Hass geht, dass es Gott auch Gericht halten wird. Und dann ganz am Ende kommen nochmal zwei Verse, erforsche mich, Herr, und denke, wie ich es meine und so weiter. Und diese paar Verse zwischendrin, die sind in der vorgeschlagenen Bibellese aus den Losungen heute einfach rausgelassen worden. Weil sie nicht angenehm sind. Und wenn man sonst das liest, gerade auch im Alten Testament in der Bibellese, ist es auffällig bei den Propheten, da lässt sich es manchmal gar nicht ganz machen, weil die Botschaft einfach insgesamt sehr viel von göttlichem Gericht spricht. Aber da wird immer mehr ausgeklammert. Das, was wirklich unangenehm ist, wo ein Gott präsentiert wird, der Gericht hält, wo ein Gott präsentiert wird, der zornig ist, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Das wollen Leute heute nicht mehr hören. Das ist nicht angenehm. Damit könnten wir Leute verschrecken. Das sind diese Lehrer, von denen Paulus hier an dieser Stelle spricht. Die Botschaft wird angepasst, abgeschwächt, damit sie besser verträglich ist. Und natürlich, ja, es ist Realität. Ganz egal, selbst wenn ich es noch so sehr anpasse, es wird immer noch Ablehnung geben. Ablehnung ist Realität und letztendlich muss man sagen, Paulus ist mit dieser Einschätzung ja auch nicht alleine. Auch Jesus hat das schon vorausgesagt seinen Jüngern, auch Jesus selbst hat das schon erlebt. Er verkündigt das Reich Gottes, er zeigt die Liebe Gottes in Person. Er versorgt Menschen mit Essen und trotzdem wird er abgelehnt und letztendlich ans Kreuz geschlagen. Ablehnung gehört zur Realität. Paulus spricht davon, Jesus erlebt das, auch die anderen Jünger erlebt das. Wir haben das eben schon in der Lesung gehört. Das Wachstum der Gemeinde und die Botschaft von Jesus, sie sind nicht willkommen. Sie sollen mundtot gemacht werden. Und ich finde das so spannend, in dem kurzen Ausschnitt, den wir eben als Lesung gehört haben, da kriegen die Jünger eigentlich Mundverbot. Sie sollen nicht mehr weiterreden. Und was tun sie? Sie gehen zurück zur Gemeinde und dann wird jetzt nicht über die Umstände geklagt. Sondern es wird dafür gebetet, dass weiterhin große Zeichen und Wunder passieren, dass Jesus, dass Gott sich zu seinem Wort stellt und dass er die Gemeinde ausrüstet, weiterhin das Evangelium zu verkündigen, weiterhin Bekenner für Jesus zu sein. Und Gott zeigt sich dann ja als mächtig und das tut er heute genauso wie damals. Die Widerstände, sie schmälern nicht Gottes Macht. Sie kommen. Sie werden da sein, aber das heißt deswegen nicht, dass Gott weniger mächtig ist. Wir sehen vielleicht nicht, was passiert. Wir sehen vielleicht auch nur die Ablehnung, die da ist. Keine Auswirkungen von dem, dass wir weitergesagt haben, dass wir Leute eingeladen haben, dass wir unser Leben geteilt haben, dass wir uns verletzlich gemacht haben für Jesus. Aber es könnte sein, dass wir vielleicht einen etwas falschen Blick haben in diese Welt und auf die Menschen. Paulus hilft hier Timotheus und auch uns noch weiter, indem er sagt, Erfolg ist anders. Wenn wir von der Evangelisation hören oder eine große Gemeindeveranstaltung geplant haben oder wenn Missionare aus ihrem Dienst berichten, wenn irgendwas ausprobiert wird in der Gemeinde, dann ist doch die allererste Frage und die wichtigste Frage, die wir uns stellen, wie viele Leute waren da? Wie viele sind gekommen? Wie viele haben sich bekehrt? Wie viel Aufbruch ist da messbar? Zahlen sind scheinbar unglaublich wichtig. Wie viele neue Leute? Wie viele Taufen haben in der Gemeinde stattgefunden? Wie viele tiefgehende Gespräche und so weiter? Und natürlich ist das toll, wenn wir das feiern können. Wenn sich Leute einladen lassen, wenn Leute zum Glauben kommen, wenn Leute sich taufen lassen, wir können das feiern. Was für großartige Gründe zum Freuen. Aber